Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Magazins Krieg und Frieden wünscht Andreas Peter. Unsere heutige Folge wollen wir dem Thema Neutralität widmen. Vor allem in der Zeit der Blockkonfrontation zwischen Nordatlantikpakt, dominiert von den USA, und Warschauer Vertrag, dominiert von der Sowjetunion, hatten nicht wenige Staaten das Bedürfnis klarzustellen, dass sie sich nicht einem der beiden Militärbündnisse angehörig fühlten oder mit ihnen sympathisierten. Die Bewegung der Nicht-Paktgebundenen war eine wichtige alternative Stimme in jenen Jahren. Davon ist nicht mehr viel übrig, aber einige Staaten haben den Nimbus konservieren können, weltweit als neutrale Staaten par excellence zu gelten. Das betrifft vor allem die Schweiz und Österreich. Und mit dem Neutralitätsverständnis sowohl dieser beiden Staaten als auch der Welt gegenüber diesen beiden Staaten wollen wir uns heute ausführlich widmen. Und zwar mit einem Interview mit dem österreichischen Philosophen Erwin Bader, der als einer der wichtigsten Vertreter der österreichischen Friedensbewegung gilt. Und im zweiten Gespräch mit dem Schweizer Neutralitätsforscher Pascal Lotta wollen wir die Neutralität der Schweiz analysieren. Neutralität soll den Status eines Staates bezeichnen, der sich selbst als unparteiisch definiert bzw. von anderen Staaten als unparteiisch angesehen wird. Doch schon zu Zeiten der Konfrontation zwischen NATO und Warschauer Vertrag war der Begriff neutral umstritten und Gegenstand kritischer Reflexion. Die Republik Österreich hat in ihrer Verfassung den Passus der sogenannten immerwährenden Neutralität geschrieben. Doch wie viel ist dieses konstitutionelle Bekenntnis heute eigentlich noch wert? Wir wollen das und anderes mit Erwin Bader erörtern, emeritierter Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Dort war er auch lange Zeit am Zentrum für Friedensforschung tätig und ist immer noch Präsident der Bertha von Suttner Gesellschaft und Vizepräsident der Initiative Weltethos Österreich. Herzlich willkommen, Herr Bader.
Grüß Gott.
Herr Bader, die schon erwähnte sogenannte immerwährende Neutralität steht nach wie vor unverrückbar im Artikel 1 der österreichischen Verfassung. Im Artikel 23 der gleichen Verfassung erklärt Österreich aber auch seine Teilnahme an der sogenannten gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Ist die immerwährende Neutralität Österreichs nicht mehr als eine Mogelpackung?
Naja, Österreichs Neutralität ist sicherlich gefährdet, das ist eindeutig. Also das heißt, es ist ja so, man hat bei dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union dem Volk ausdrücklich versprochen, dass die Neutralität völlig aufrecht bleibt. Was an sich schon etwas strittig ist, weil frühere Rechtstheoretiker und nicht nur Rechtstheoretiker, sondern auch Praktiker, auch zum Beispiel der Bundespräsident Kirchschläger, ausdrücklich gesagt hat, dass die Neutralität mit einem Staatenbund unvereinbar ist, wenn dieser Staatenbund auch eine militärische Komponente besitzt, beziehungsweise auch verschiedene Beschlüsse fassen kann, die militärische Konsequenzen nach sich ziehen. Also das heißt, es war eigentlich ein Widerspruch gegen dieses Prinzip. Die Neutralität sollte eigentlich auch die Unabhängigkeit Österreichs schützen, beziehungsweise die Unabhängigkeit war damals noch als eine Voraussetzung der Neutralität angesehen. Man hat dann dem Volk eingeredet, das bleibt alles gleich und ihr könnt ruhig Ja stimmen zum Beitritt zur Europäischen Union.
In der Literatur wird ja immer wieder behauptet, auch Österreich musste diesen Passus unterschreiben, weil die Sowjetunion den so forderte, um überhaupt ihr Ja-Wort zu geben zum Staatsvertrag von 1955. Könnte man also auch argumentieren, Österreich ist mehr oder weniger gezwungen gewesen und damit sei diese Zusage der immerwährenden Neutralität sowas wie sittenwidrig?
Das ist ausdrücklich falsch. Österreich wurde nicht gezwungen, das wird deutlich in dem Neutralitätsgesetz, aus freien Stückchen hat Österreich seine Neutralität gewählt und Österreich hat seine Neutralität den anderen Staaten vorgeschlagen. Und sowohl die Amerikaner als auch die Russen waren anfangs dagegen, jeweils aus völlig anderen Gründen. Und das war die Verhandlungstaktik der österreichischen Delegation. Und das war sicherlich auch deshalb, weil Österreich auch schon in der Ersten Republik quasi neutral bezeichnet wurde und auch vertraglich als solches angesehen wurde. Das heißt, die Neutralität hat eine Geschichte auch. Das wird heute nur nicht so häufig gesagt, auch auf die Erste Republik. Und auch der letzte Ministerpräsident hatte eine Politik der Neutralität schon während der Monarchiezeit, in der Endphase der Monarchie, vorgeschlagen. Das wurde nur von den anderen Staaten nicht anerkannt. Von einem Zwang diesbezüglich, das haben nur die Nazis erfunden, die Alt-Nazis, die das nicht wollten.
Es gab ja oder gibt ja viele Staaten, die sich als neutral bezeichnet haben, beziehungsweise immer noch als neutral bezeichnen. Die Niederlande zum Beispiel war ausdrücklich neutral. Das verhindert aber nicht, dass sie von den Nazis doch besetzt wurde. Der aktuellste Fall sind die Länder Schweden und Finnland, die sich als neutral bezeichnet haben und jetzt doch Mitglied der NATO wurden. Ist in Österreich eine solche Neujustierung, eine Neuausrichtung dieser sogenannten immerwährenden Neutralität ebenfalls aktuell?
Also ich glaube nicht, dass die Politik das anstrebt. Es gibt zwar immer Versprechungen, die auch teilweise nicht gehalten werden, aber ich baue darauf, dass auch in der Politik die sogenannte Restneutralität, von der man heute auch offiziell spricht, erhalten bleibt. Was die Restneutralität ist und ob das eigentlich überhaupt so funktioniert, das ist eben eine andere Frage. Also deshalb bin ich also auch ausdrücklich für eine Wiederbelebung der Neutralität. Ich meine, im Grunde genommen dürfte man gar nicht neutral sagen, weil das Wort Neutralität leitet sich ja ab von Neutrum. Man müsste neutral sagen, dann wüsste man auch, worum es geht. Man hat in einem Fall eines Krieges sich neutral gegenüber den kriegsführenden Staaten zu verhalten, gleichgültig, welche rechtlichen Konsequenzen damit verbunden sind und gleichgültig, wodurch der Krieg entstanden ist, gleichgültig, wie man selbst sich positioniert, weltanschaulich zu den beiden Kriegsparteien. Also das ist die Neutralität neuter, keine von beiden Staaten zu bevorzugen oder zu benachteiligen im Falle eines Krieges. Und die immerwährende Neutralität, die die Österreicher dann also auch beschlossen haben, die besagt, dass diese Unabhängigkeit gegenüber den kriegsführenden Staaten auch dann aufrechterhalten bleibt, wenn es momentan keine kriegsführenden Staaten überhaupt gibt, sondern nur in Zukunft vielleicht solche geben könnte. Das heißt also, dass man sich auch in Friedenszeiten so vorbereitet, dass sobald ein Krieg kommt, man diese Neutralität auch tatsächlich optimal leben kann und realisieren kann. Und dann muss ich noch sagen, also die Neutralität ist niemals obsolet. Also von irgendwelchen Situationen, die also zum Beispiel heute auftauchen, zu sagen, dadurch wäre die Neutralität obsolet, ist absurd. Weil je kriegerischer die Situation ist, desto wichtiger ist die Neutralität.
Sie haben den Begriff Restneutralität gerade eingeführt. Könnten Sie uns nochmal erklären, was darunter zu verstehen ist?
Ich kann das insofern nicht gut erklären, weil das ein Begriff ist, den ich eigentlich nicht mag. Es sagen nur Leute, es gibt eine Restneutralität und die wird also noch aufrechterhalten. Das ist ein politischer Begriff, der im Grunde genommen ein Unding ist. Also das heißt einfach die Tatsache, dass man die Neutralität nicht mehr ernst nimmt. Russland sagt zum Beispiel ausdrücklich, Österreich ist nicht mehr neutral. Und die Österreicher tun so, als ob das jetzt eine gemeine Lüge wäre. Aber im Grunde genommen haben die Russen diesbezüglich eigentlich recht. Österreich verhält sich in diesem Konflikt Ukraine-Russland nicht neutral. Das ist ja eindeutig. Also wenn man den Begriff der Neutralität ernst nimmt.
Es gibt ja noch die Bewegung der nicht paktgebundenen, wie sich das nennt. Ist dieser Begriff vielleicht ehrlicher als neutral?
Das heißt ganz etwas anderes, nicht paktgebunden. Ich meine, im Grunde genommen, nicht paktgebunden kann jederzeit auch wieder verändert werden, während die Neutralität eigentlich für alle Zeiten gilt. Und das ist ja auch interessant, dass im österreichischen Neutralitätsgesetz auch ausdrücklich, das ist das einzige Gesetz in der österreichischen Verfassung, in dem steht, in aller Zukunft. Das einzige Gesetz meines Wissens. Aber Neutralität ist im Grunde genommen, wenn sie eine immerwährende Neutralität ist, zumindest vorläufig für alle Zukunft geplant, kann aber dann natürlich auch unter veränderten Umständen dadurch abgeschafft werden, dass man allen Staaten, mit denen man diesen Quasi-Vertrag geschlossen hat, mit denen in Verhandlungen tritt und vor allem natürlich in Österreich, also die Signatarstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg, das wären in erster Linie und da gehört natürlich auch Russland dazu, und dann als demokratischer Staat eine Volksabstimmung darüber macht. Dann kann man die Neutralität abschaffen, aber die Neutralität ist einfach so verankert, dass es eigentlich eine Absurdität wäre und außerdem ein Prestigeverlust, und zwar ein Prestigeverlust aus folgendem Grund. Wenn ein Staat seine Neutralitätsverpflichtung nicht ernst genommen hat und dann einem Bündnis beitritt, dann ist es ja auch fraglich, ob er diesem Bündnisbeitritt, diesem Bündnispakt sozusagen treu bleiben wird. Wenn er wortbrüchig ist auf dem einen Gebiet, dann kann er auch wortbrüchig im anderen Gebiet werden.
Ist es denn denkbar, Herr Bader, dass oder gibt es eine theoretische Möglichkeit, dass Russland sagt, die Republik Österreich verhält sich eben nicht mehr neutral und Russland betrachtet damit den Staatsvertrag von 1955 als gebrochen oder nichtig? Ist das denkbar und hätte das irgendwelche effektiven Auswirkungen?
Naja, denkbar ist alles. Denkbar ist auch, dass wir dadurch, dass wir uns in dieser Weise antirussisch artikulieren, dass es einen Angriff geben wird. Also das heißt, dass die Sicherheit, die durch die Neutralität gegeben ist, einfach nicht mehr existiert. Also das wäre meines Erachtens ein großes Pech, aber man hat das offenbar riskiert und sagt, ja, deshalb muss man eben Österreich in die NATO einbinden und dann wird es geschützt und dann durch militärische Macht kann man Krieg verhindern. Das ist nicht meine Philosophie, aber das ist offenbar heute eine gängige Meinung.
Gibt es Ihrer Beobachtung nach in Österreich eine ernstzunehmende politische Bewegung, die auch etwas bewirken könnte, die einen Beitritt Österreichs zur NATO favorisiert?
Die gibt es, ja. Es hat immer wieder Anstöße diesbezüglich gegeben, die sich aber immer wieder im Sand verlaufen haben bis jetzt. Es ist vor allem die Angst vor dem Volk, die diese Bewegungen davon abhält, ihre Vorstellung wahrzumachen. Früher waren das nur die Alt-Nazis, die diese Auffassung gehabt haben. Heute ist es fast schon eine offizielle Linie, die sich durch viele Parteien durchzieht. Nein, wenn ich gesagt habe, eine Linie, die sich durchzieht, sage ich das natürlich also auch mit einem kritischen Aspekt. Ich will es einfach kritisieren. Ich will kritisieren, dass das heutzutage viel zu viel ausgebreitet wird und in Wirklichkeit eigentlich, ich glaube auch real, keine Chance hat. Nicht nur deshalb, weil die Gesamtbevölkerung dagegen ist, sondern auch, weil es eben auch genügend engagierte Bewegungen gibt, die für die Neutralität eintreten.
Schönes Stichwort Gesamtbevölkerung. Wie schätzen Sie das ein? Wie betrachtet die Gesamtbevölkerung diese Debatte, also um immerwährende Neutralität, um eine etwaige Diskrepanz mit der Mitgliedschaft in der EU, die Debatte um etwaige NATO-Ambitionen und so weiter. Wie ist die Stimmungslage aus Ihrer Beobachtung in der österreichischen Bevölkerung?
Naja, man schreibt ja auch die, die diese Meinung ignorieren, anerkennen, dass der Großteil der Bevölkerung für die Neutralität eintritt. Und das ist ja auch klar. Man hat ja die österreichische Neutralität mit der österreichischen Nation verbunden. Nationalfeiertag wurde jener Tag, an dem die österreichische Neutralität beschlossen worden ist. Das ist der 26. Oktober. Also das heißt, es ist ein nationales Fest, dass man die Neutralität beschlossen hat. Und das ist ein Teil der österreichischen Identität. Man würde sozusagen die österreichische Identität damit beeinträchtigen oder auflösen.
Aber es wäre zu viel gesagt, wenn ich behaupten würde, die österreichische Bevölkerung ist quasi gleichzusetzen mit einer österreichischen Friedensbewegung.
Na, das wäre natürlich übertrieben, das stimmt schon. Pazifismus kann nicht in der Form staatlich verordnet werden. Das hat einen österreichischen Pazifisten gegeben, der hat Johannes Ude geheißen. Und der hat also das versucht und der ist dabei natürlich kläglich gescheitert. Also das heißt, pazifistisch kann eigentlich nur in der heutigen Zeit, also das wird vielleicht eine andere Zeit geben, aber in der heutigen Zeit kann nur eine Gruppe oder Personen sein. Staaten natürlich können also versuchen, dem Pazifismus irgendwo nahezustehen, aber eine Vorschrift eines Staates sozusagen, ihr seid jetzt alle Pazifisten, das gibt's nicht.
Wie würden Sie überhaupt die Friedensbewegung Österreichs derzeit charakterisieren, beschreiben?
Sie schläft. So würde ich sie charakterisieren. Also ich kann mich gut erinnern, in früheren Zeiten, da sind Friedensaufmärsche, die Ostermarsch, was da für Leute zusammengekommen sind, das war ja unglaublich. Das war eine unglaubliche Friedensbegeisterung damals und auch sonstige Bewegungen. Jede Bewegung hat sozusagen seinen pazifistischen Charakter versucht herauszustreichen und damit also auch für ihre eigenen sonstigen Ziele zu werben. Und das ist natürlich was anderes. Es ist ein allgemeiner Trend. Und ich persönlich glaube, dass dieser allgemeine Trend auch damit zusammenhängt, dass auch das Christentum nicht mehr ernst genommen wird. Es hat eine Mentalitätsverschiebung gegeben und die führt zum Krieg, zur Umweltvernichtung und das wollen die Leute offenbar so. Und man muss eine Änderung der Mentalität erhoffen, aber derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass sich das von allein so ergeben würde.
Kann man das so interpretieren, dass sich die Bevölkerung Österreichs einfach sicher fühlt und das gar nicht als ein drängendes Problem betrachtet, für den Frieden auf die Straße zu gehen?
Das könnte sein, ja. Aber es kann auch sein, ein Philosoph ungefähr um 1800 hat einmal davon gesprochen, dass es eine Tendenz gibt und in Zukunft noch mehr geben wird, dass die Menschen sich vereinzeln. Keine Gemeinschaften mehr, nur mehr Gesellschaft. Gemeinschaft und Gesellschaft. Ferdinand Tönnies hat dieser Mann geheißen. Und der hat gesagt, dass er was alles verliert an Respekt und an Wert in unserer Welt sind Kirche, Familie, Gemeinschaft, Verein. Man braucht nur mehr die Gesellschaft, wo man Waren kauft und neutral bleibt sozusagen. Also das heißt, distanziert bleibt gegenüber dem Verkäufer. Das ist Gesellschaft, sagt er. Und das ist eine Tendenz, das hat er richtig erkannt. Das ist in unserer Zeit in einem Ausmaß. Ich selber bin jetzt 82 Jahre und das entwickelt sich permanent. Alle Vereine hören sich auf, die Kirchen und natürlich auch die Mitarbeiter in den politischen Parteien. Das hängt ja alles zusammen. Früher waren also viele Leute engagiert in politischen Vorfeldorganisationen. Das hört sich ja auch alles auf. Die Leute haben nur nicht das Verständnis dafür, was ist jetzt passiert. Man muss etwas machen, aber was ist die Frage?
Ist das für jemanden wie Sie, der einen Großteil seines Lebens dem Frieden, der Friedensbewegung gewidmet hat, frustrierend? Oder haben Sie das Vertrauen, haben Sie den Glauben daran, es wird ja oft behauptet, dass Geschichte sich auch in Kreisen bewegt, dass das schon wieder werden wird, dass also die Menschen begreifen werden, dass Frieden nichts ist, was wie Manna vom Himmel fällt?
Naja, jetzt schreibe ich ein Buch, das ist jetzt ein erster Band über Jesus. Und da hoffe ich, also, dass da also einfach argumentativ Verschiedenes klargestellt wird und dass das dann also auch für den Frieden wieder einen neuen Aufschwung geben könnte. Aber wer weiß, werde wahrscheinlich nicht mehr Zeuge sein von einer Mentalitätsänderung, auf die ich aber hoffe.
In der Literatur, bei der Recherche zu unserem Gespräch, habe ich immer wieder gelesen, dass als Bewährungs- und Belastungsproben der österreichischen Staatsdoktrin von der immerwährenden Neutralität die Niederschlagung der Aufstände in Ungarn 1956 und in der CSSR 1968 genannt werden. Was hatten die beiden Aufstände mit der österreichischen Neutralität zu tun?
Also es war in beiden Fällen natürlich schon so, dass der österreichische Staat und auch die staatlichen Organe, wie zum Beispiel der Rundfunk, sich neutral verhalten haben. Also beim tschechisch-slowakischen Aufstand war es so, dass es zwar einen eigenen Sendebereich gegeben hat, Nachrichten in tschechischer Sprache, der vom ORF, also staatlichen Rundfunk, durchgeführt worden ist, die waren objektiv. Und das heißt, es war auch so, dass sie also versucht haben, nicht verletzend, nicht ideologisch zu sprechen und dadurch also eben einen Anlass zu geben, dass man gegen Österreich etwas unternehmen würde. Und beim Ungarnaufstand, da war es einfach so, dass Österreich die ungarischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Das war das Einzige. Und das hat gut funktioniert und es war ein Engagement dahinter. Und Österreich ist damals auch geachtet worden, aber nicht nur damals. Also ich habe viele Kollegen, Fachkollegen, die mir sagen, sie sind, weil Österreich neutral ist, von Deutschland nach Österreich übersiedelt.
Österreich oder in diesem Fall die Hauptstadt Wien ist ja einer der drei offiziellen Hauptsitze der Vereinten Nationen, neben New York und Genf. Ist das vielleicht ein Garant dafür, dass die immerwährende Neutralität Österreichs, mehr oder weniger in Stein gehauen in der Wiener UNO-City, tatsächlich als Garant dafür funktioniert, dass es eben keine Rollback-Bewegung gibt?
Das könnte sein, man kann darauf hoffen. Aber im Grunde genommen war es ja so, dass in der Anfangszeit der österreichischen Neutralität es gar nicht klar war, ob wir überhaupt zur UNO beitreten können. Also wir haben ja die Neutralität nach dem Schweizer Vorbild gewählt und die Schweiz ist erst viel später zur UNO beigetreten und hat das also am Anfang auch als theoretisch unvereinbar angesehen. Das heißt, es ist nicht in dem Ausmaß eine Stütze, wie man vielleicht in der Öffentlichkeit glaubt würde. Man braucht andere Stützen.
Die da wären?
Ein anderes Selbstverständnis. Jetzt ist der Nationalfeiertag am 26. Oktober. Man muss die Neutralität bei Nationalfeiertagen auch entsprechend so präsentieren von Seiten der Politik, dass das Volk wieder die Neutralität versteht und die Politiker müssen es natürlich zumindest selbst auch verstehen und auch danach handeln. Das heißt, es muss einfach eine Wiederbelebung des Geistes der Neutralität stattfinden. Das ist die Chance. Ohne diese Wiederbelebung des Geistes der Neutralität kann ich nichts garantieren.
Ich bin in der DDR mit dem Spruch groß geworden, der Frieden muss bewaffnet sein. Ist das eine Lüge oder hat das einen wahren Kern?
Es ist ein Zwischending. Ich meine, die DDR hat die Neutralität eine Zeit lang anders interpretiert, als das im Westen der Fall war. Es gab damals auch in der DDR eine Bewegung, die so gesagt hat, wir sollen also auch diese Neutralität anstreben. Das war aber unmöglich, weil das aus dem Paktverhältnis zur Sowjetunion zuwidergelaufen wäre. Aber jetzt unabhängig davon, die österreichische Verfassung und die österreichische Politik geht also auch davon aus, dass die Neutralität eine bewaffnete Neutralität sein soll. Es gab vor kurzem eine Publikation von einem Friedensforscher, Wintersteiner heißt er, der also daran erinnert, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo in Österreich auch eine Tendenz aufgetreten ist, die Neutralität ohne Bundesheer zu leben. Das ist dann schiefgegangen und nicht realisiert worden, aber zumindest also als Ansatz einer Idee hat es eben auch schon einmal existiert. Es war also sehr nahe an der SPÖ damals, also diese Bewegung. Aber das hätte also auch in anderen Parteien auftreten können. Und theoretisch wäre das denkbar, meines Erachtens. Aber da bin ich also nicht auf der gleichen Linie wie die offizielle Linie. Also die offizielle Linie heißt eben, dass der österreichische neutrale Staat verpflichtet ist, auch seine Neutralität zu schützen. Und zwar, zu schützen heißt natürlich etwas Doppeltes. Erstens einmal zu verhindern, dass die Neutralität innerlich aufgeweicht wird. Und zweitens, die Grenzen zu schützen. Und die Grenzen zu schützen heißt, dass zunächst einmal muss man also auch militärische Gegenmaßnahmen machen, sofern ein Grenzübertritt eines feindlichen Staates passieren würde. Und da hat eben damals es eine Diskussion darüber gegeben. Ich kann mich erinnern, da gab es Demonstrationen in Wien. Ich war damals zwar in Graz Student, aber ich bin also auch sehr viel in Wien gewesen. Und da gab es in Wien einmal eine Demonstration und da hat es geheißen, wozu brauchen wir ein Bundesheer? Der Prader soll zur Feuerwehr. Der Prader war damals ja Verteidigungsminister. Also die Studenten haben diese Idee gehabt, wir brauchen kein Bundesheer. Das hat sicherlich also auch damit zu tun, dass wir also nicht ein Bundesheer einrücken wollten, aber durchaus auch pazifistische Gründe gehabt. Und die Idee ist natürlich da, aber ob sie realisierbar ist, ist eine andere Frage. Da möchte ich mich nicht dazu festlegen.
In Deutschland wird aktuell gerade ja auch mehr oder weniger leidenschaftlich über die Wehrpflicht debattiert, über das Wiederaufleben der Wehrpflicht und alles, was damit so impliziert ist. Wie wird das in Österreich wahrgenommen? Wird das mehr oder weniger abgehakt als eine Debatte der Piefkes oder ist das eine ernsthafte Debatte, die auch in Österreich Implikationen hervorruft?
Österreich hat ja die Wehrpflicht. Und die Wehrpflicht ist auch insofern günstig, sagt die Zivilgesellschaft, weil dadurch der Wehrersatzdienst auch praktiziert wird und praktikabel ist. Das heißt, sonst müssen sie nur freiwillig gehen. Und da ist es eine Möglichkeit, dass sie also sagen, anstatt dem Militärdienst gehe ich in eine Art Zivildienst für die verschiedenen sozialen Zwecke. Also das heißt, die Abschaffung der Wehrpflicht würde in Österreich eine Verringerung des Zuwachses im Zivildienst geben.
Die Schrumpfung des kritischen Geistes, wie Sie das nennen, Herr Bader, ist das ein Kollateralschaden des Bildungssystems oder ist das sogar gewollt? Also meinetwegen ein Kollateralschaden von gezielter Verdummung oder Brot und Spielen in den Medien und so weiter?
Wenn man die Bildungswerbung macht, dass man sagt, geh an die Universität, damit du reich wirst, dann ist das natürlich eine Aufforderung zur Verdummung. Nicht das Interesse, sondern das Habenwollen wird gefördert. Das Interesse wird nicht gefördert und das geistige Engagement wird nicht gefördert, das Talent wird nicht gefördert, sondern nur der Egoismus wird gefördert. Geh in die Universität, damit du Posten kriegst. So liest man es leider heute. Geh in die Universität, damit du Aufstiegsmöglichkeiten hast. Und ob das also jetzt tatsächlich zum Wohl der Leute und zum Wohl der Gesamtgesellschaft ist, das ist eine andere Frage. Der Idealismus geht jedenfalls auch verloren, weil man falsche Konzepte auch in der Regierungspolitik hat in Bezug auf die Bildung. Da gebe ich Ihnen durchaus recht.
Die Republik Jugoslawien hatte zusammen mit Indien einen ziemlich kolossalen Status in der sogenannten nicht paktgebundenen Bewegung. Davon kann man ja heute nicht mehr sprechen. Also Serbien wird unschwer in solche Fußstapfen treten können und selbst Indien ja wohl auch nicht mehr. Könnte Österreich diese Rolle des Motors, der Antriebsfeder einer internationalen Friedensbewegung, einer nicht paktgebundenen Bewegung sein?
Also unter Kreisky, muss man ehrlich sagen, war das ein bisschen der Fall. Bundeskanzler Kreisky, der war ja auch einer der Verhandler beim österreichischen Staatsvertrag und er war auch ein Befürworter der Unabhängigkeit Österreichs, also war zuerst einmal auch skeptisch bezüglich des Beitritts zur Europäischen Union, hat aber dann diesbezüglich sich nicht engagiert, sondern hat seine Meinung dann geändert. Aber als er Bundeskanzler war, hat er also sich sehr bemüht, aufgrund des neutralen Staates auch eine Vermittlungspolitik zu betreiben im Sinne einer Friedensstiftung. Und ich nenne jetzt ihn, es gab sicherlich also auch Ansätze bei anderen Politikern, aber er hat doch diesbezüglich eine gewisse Vorreiterrolle gespielt, das muss man ganz objektiv sagen, ganz unabhängig von der politischen Einstellung, die jemand hat.
Das heißt, es ist noch nicht alles verloren, sag ich mal so.
Nein, es ist sicher nicht alles verloren. Es kommt auch immer wieder auf den jeweils neuen Kanzler an. Der Kanzler und der Außenminister haben diesbezüglich natürlich das Heft in der Hand. Aber auf der anderen Seite hängt es auch an den Publikationen ab, die in einem Staat die Meinung vorgeben gewissermaßen.
Über die immerwährende Neutralität Österreichs und den Zustand der österreichischen Friedensbewegung unterhielten wir uns mit dem emeritierten Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien, Erwin Bader. Er ist Vizepräsident der Initiative Weltethos Österreich, der Vorsitzende der Bertha-Suttner-Gesellschaft und einer der bekanntesten Vertreter sowieso der österreichischen Friedensbewegung. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bader.
Bitte, gerne.
Die Schweiz hat in ihrer Bundesverfassung zwei Artikel, die für die Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz sorgen sollen. Ganz grundsätzlich verbinden weltweit nicht wenige Menschen Neutralität automatisch mit der Schweiz. Doch dieser Ruf als echter neutraler Staat hat in den letzten Jahren arg gelitten. Wie neutral ist die Schweiz noch? Woran lässt sich das festmachen? Wir wollen unter anderem darüber mit Pascal Lotta sprechen, gebürtiger Schweizer, Professor für Neutralitätsstudien, die er seit 2019 an japanischen Universitäten lehrt. Herzlich willkommen, Herr Lotta.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Lotta, die Schweiz galt einmal als per se Inkarnation der Neutralität. Aber die Kritik an der Schweiz, dass diese Neutralität nur noch schöner Schein ist, die wächst. Wenn Sie es in 2-3 Stichpunkten verkürzen müssten, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Diese Kritik ist berechtigt. Sie hat vor allem damit zu tun, dass seit dem Ende des Kalten Krieges, also seit den frühen 1990er Jahren, die Schweiz ihre Interpretation der Neutralität angepasst hat. Daraufhin, dass die Schweiz jetzt viel mehr sich integrieren kann in internationale Verflechtungen. Zwar nicht die NATO, die Schweiz hat dann auch an der Urne die Mitgliedschaft in der EU abgelehnt, aber es wird sehr, sehr viel kollaboriert, gerade mit der NATO, mit den ganzen auch Handelsverflechtungen der Rüstungsindustrie. Und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges auch die Sanktionen. Wobei die Sanktionen, die gehen schon auf 2014 zurück. Damals noch eigentlich autonom und seit 2022 werden einfach EU-Sanktionen quasi mitgetragen. Und die Schweiz hat sich somit verabschiedet von der Idee, dass man Neutralität auch im wirtschaftlichen Raum verstehen will und dass man, das nennt sich im Fachjargon, eine integrale Neutralität betreiben will, in der man nicht nur militärisch abseits steht, sondern auch wirtschaftlich versucht, ein Gleichgewicht mehr oder weniger mit den verschiedenen Mächten zu halten. Das reicht jetzt doch schon in vielen Gebieten, gerade in Russland und China, dazu, dass man die Schweiz nicht mehr wirklich als neutral wahrnimmt, obwohl natürlich ein Teil der Neutralität, die militärische Neutralität, noch zu einem Stück bestehen bleibt.
Die Neutralität der Schweiz ist, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ja eigentlich nicht mehr als 200 Jahre alt. Auf dem Wiener Kongress, glaube ich, beschlossen. Wie war das also vorher? War die Schweiz davor beteiligt an Kriegen?
Ja und nein. Also die Schweiz vor 1815 war natürlich auch ein bisschen ein anderes Gebilde, hat sich auch entwickelt. Also die Schweiz selber, so wie sie heute existiert, geht ja zum Teil auf 1815 zurück, als viele wichtige Gebiete der Schweiz ihr auch zugesprochen wurden in diesem selben Vertragswerk, in dem die Schweiz auch die Neutralität den Großmächten versprochen hat. Also unter anderem Genf und Basel und der Korridor zwischen Genf und dem Waadtland, der dann diesen Teil der Schweiz verbindet. Das wurde 1815 uns zugesprochen. Auch mit dem Wissen, dass die Schweiz diese Neutralität eben auch verteidigen wird und als Pufferstaat fungieren wird. Das heißt in diesen Dokumenten auch, dass die Neutralität der Schweiz im europäischen Interesse diese Neutralität wahrnehmen wird, um zwischen den Österreichern und den Franzosen als Puffer zu dienen. Also Puffer, das Wort steht da nicht drin, aber es steht offiziell im europäischen Interesse. Die politische Schweiz, wie sie heute existiert, geht dann auf die moderne Verfassung von 1848 zurück. Und seit 1848 kann man eigentlich von der heutigen Schweiz sprechen, wobei sie sich natürlich auch weiterentwickelt hat, aber so in ihren Grenzen und in ihrem Funktionieren ist die moderne Schweiz quasi circa 170 Jahre alt.
Hat die geografische Lage der Schweiz, man könnte ja fast behaupten, sie liegt in den Bergen, hat das einen Hintergrund oder hat das die Neutralität oder den Neutralitätsgedanken befördert?
Die Berge sind wichtig. Es ist relativ einfach. Wer den Alpenpass der Schweiz kontrolliert, der hat entweder ein direktes Einfalltor nach Österreich und die Habsburger Gebiete oder, wenn es die Österreicher kontrollieren, dann haben sie ein direktes Einfallstor nach Frankreich. Also zu sagen, das ist jetzt Niemandsland und die Schweizer schauen drauf, dass das Niemandsland bleibt im großen geopolitischen Sinne, das hat schon Logik und das hat auch zu einem Teil funktioniert. Hat dann natürlich später im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch zu viel Druck vom Umland geführt, weil natürlich die Schweiz eben ein wichtiger Weg war für die Alpenpassage. Und im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hat die Schweiz damit gedroht. Also, liebes Deutschland, wenn du uns überfällst, dann werden wir die Tunnel und die Brücken kaputt machen. Und dann bringt dir die Kontrolle über unsere Städte relativ wenig. Also militärisch ist das Ganze dann nutzlos. Und in dieser Situation, dass man halt eben einerseits geopolitisch Relevanz hätte, wenn man zum einen oder anderen gehören würde, dass man aber andererseits auch Relevanz hat, wenn man absent ist und eine neutrale Position auch verteidigen kann. In diesem Spannungsfeld hat sich die Schweiz immer bewegt. Und was im Moment jetzt neu ist, ist, dass die Schweiz eigentlich auch seit dem Ende des Kalten Krieges noch nicht mal in der Ferne mehr bedroht wird und dass sie nur noch von freundlichen Staaten umgeben ist. Und dass jetzt in dieser Konstellation der Druck, sich zu integrieren in die Verteidigungsstrategien der umliegenden Staaten, der ist jetzt so weit gewachsen, dass auch innerhalb der Schweiz es viele Leute gibt, die sagen, es gibt gar nichts anderes. Also die Schweizer Regierung hat auch verschiedene Papiere entwickelt, White Papers nennt man die auf Englisch, Berichte zur Verteidigung. Und in diesen Berichten steht immer drin, dass die Verteidigung der Schweiz gedacht wird in der Kooperation mit der NATO und mit der EU. Also Kooperation, dieses Wort wird im Moment gerade von der Bundesregierung groß geschrieben. Und das ist etwas, was vorher auch im Kalten Krieg eigentlich nicht der Fall war. Da war die Idee, die Schweiz verteidigt sich bis zu einem gewissen Grade selbst. Natürlich hat sie Abhängigkeiten, aber man wird nicht versuchen, sich zum Beispiel Interoperabilität herzustellen mit der NATO. Und diese Idee, die besteht heute. Und das steht natürlich in einem direkten Spannungsfeld zu Ideen einer stärkeren Neutralität, so wie sie im Kalten Krieg oder auch während dem Zweiten Weltkrieg existiert hat.
Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, dass nicht alle politischen Parteien, nicht alle gesellschaftlichen Gruppen die Neutralität der Schweiz tatsächlich verinnerlicht haben, sondern dass das inzwischen ein erodierender Prozess ist.
Ein erodierender Prozess, ja. Also das Problem der Neutralität ist, dass es ist ein leerer Begriff. Neutralität bedeutet vieles und wenig. Also Neutralität muss ein Staat immer wieder neu definieren. Definieren im momentanen Umfeld und so, wie ein Staat sie eben verstehen will. Und drum, also über 90% der Schweizer Bevölkerung, das wissen wir aus Umfragen, steht hinter der Neutralität. Aber diese 90% verstehen nicht dasselbe darunter, was diese Neutralität bedeutet oder bedeuten soll. Und im Moment findet in der Schweiz eigentlich auch ein Prozess statt, diese Diskussion zu führen. Es gibt eine Volksinitiative, die schon genügend Unterschriften gesammelt hat und die aller Voraussicht nach nächstes Jahr zur Abstimmung kommen wird, darüber, ob wir die Neutralität in 4 neuen Abschnitten jetzt in der Schweizer Verfassung definieren sollen. Weil Sie haben es in der Anmoderation richtig gesagt, es gibt 2 Verfassungsartikel, die die Neutralität erwähnen, aber nur das Wort wird erwähnt. Es wird eben nicht in der Verfassung gesagt, was das jetzt bedeutet. Und die Neutralitätsinitiative, die von einem unabhängigen Komitee gestartet wurde und eben auch schon durchgekommen ist mit der Anzahl der Unterschriften, die sagt, wir brauchen jetzt eine griffige Definition, 4 Paragraphen, respektive 4 Abschnitte innerhalb eines Paragraphen. Und das Kontroverse an dieser Initiative ist, dass der 3. Abschnitt besagt, dass die Neutralität auch wirtschaftlich zu verstehen ist und dass die Schweiz keine Sanktionen mittragen soll, außer Sternchen, sollte es UNO und vom UNO-Sicherheitsrat auferlegte Sanktionen sein, dann wäre es trotzdem noch möglich. Aber prinzipiell soll die Schweiz ihre Neutralität auch wirtschaftlich verstehen. Und diese Diskussion, die wird im Moment geführt und die wird, sobald die Abstimmung tatsächlich auch gesetzt ist, dass der Termin, der steht noch nicht, aber sobald der steht, wird diese Diskussion in der Schweiz dann sich auch stärker werden und so eine Art der, wie soll ich dann sagen, der Seelenfindung oder der Findung einer neuen Definition der Neutralität und eines Konsens oder mindestens eines politischen Entscheides darüber, was wir darunter verstehen wollen und was nicht. Denn diese Diskussion wurde über 30 Jahre lang hinweg eigentlich nicht geführt in der Schweiz.
Inwiefern spielen die schwierigen Beziehungen zur EU eine Rolle für die Beantwortung der Frage, wie neutral ist die Schweiz eigentlich noch?
Nicht sehr viel nach meiner Einschätzung, denn die Beziehung zur EU, die passieren quasi auf einem separaten Gleis. Die EU ist natürlich die Wirtschaftspartnerin Nummer 1. Die Schweiz hat seit den 90er Jahren, als sie sich dann gegen einen EU-Beitritt, zuerst Wirtschaftsraumbeitritt, entschieden hat, ist sie auf dem Kurs gefahren, dass man separate Verträge mit der EU macht, in jeden Bereichen, also bilaterale Verträge. Und damit ist die Schweiz gut gefahren, aber die EU ist nicht mehr glücklich damit. Sie will jetzt ein Rahmenabkommen, in dem innerhalb von dessen Framing dann schlussendlich die Beziehungen, die mit der Schweiz funktionieren soll. Und vor allem soll die Schweiz sich auch der Rechtsprechung der EU unterwerfen, respektive sich dazu bekennen. Und das ist etwas, was in der Schweiz im Moment wirklich auch zu großen Diskussionen führt, und zwar auch innerhalb von Kräften, die normalerweise sehr EU-freundlich sind. Also die linke sozialdemokratische Partei, die normalerweise traditionell immer sehr pro-EU eingestellt ist, hat gemerkt, dass hier der Arbeiterschutz leiden würde und hat sich auch gegen das Paket, das vor 2 oder 3 Jahren angeboten wurde, erklärt. Gleichzeitig ist die Sozialdemokratie die Partei, die sagt, wir brauchen unbedingt ein Rahmenabkommen, also wir müssen uns schon irgendwie mit der EU finden. Aber hier sind wir im Moment in einer Zwickmühle drin, in der verschiedene Parteien aus verschiedenen Gründen Zielkonflikte haben. Wobei ich sagen würde, dass das mit der Neutralität eigentlich wenig zu tun hat.
Kommen wir damit mal zur UNO. Die Schweiz ist ja UNO-Mitglied, allerdings relativ spät UNO-Mitglied geworden. Von Österreich weiß man, dass es dort heftige Debatten über eine UNO-Mitgliedschaft Österreichs gab. Kann man das auch für die Schweiz attestieren? Also war man seitens der Schweizer Bevölkerung glücklich oder weniger glücklich über die UNO-Mitgliedschaft?
Das ist das Gute am Schweizer direktdemokratischen System. Also wir wissen das sehr konkret, denn UNO-Mitgliedschaft war eine Volksabstimmung und die wurde angenommen. Also das war das Stimmvolk, das da dem Beitritt zugestimmt hat. Das Datum war 2002, wenn ich mich nicht irre. Also wirklich sehr spät. Aber das Argument, das damals wirklich auch einen Großteil der Bevölkerung überzeugt hat und von dem ich eigentlich auch heute noch überzeugt bin, dass es stimmt, ist, dass die UNO eigentlich schon vor dem Ende des Kalten Krieges, aber sicher seit dem Ende des Kalten Krieges zu einer universellen Organisation geworden ist. 1945, 1946 war die Schweiz nicht bei der Gründung der UNO dabei, weil sie eigentlich ein Instrument der Siegermächte war und die Schweiz dann auch in den darauffolgenden Jahren gesagt hat, also diesem Verbund der Siegermächte können wir nicht beitreten. Aber der Verbund der Siegermächte wurde dann so allumfassend und allumgreifend, sodass heute mit der Schweiz 193 Mitgliedstaaten dabei sind, dass man wirklich davon von einer absoluten Universalität sprechen kann. Und da hat sich dann 2002 nicht nur die Regierung und das Parlament dafür ausgesprochen, sondern auch die Bevölkerung gesagt, doch, also der Charakter dieser Organisation ist heute ein ganz anderer, als er noch 45, 46 war und heute kann man dem beitreten. Und ich würde sagen, diese Einschätzung hat gestimmt. Also die UNO ist noch heute ist ein Rückgrat des Völkerrechts und der internationalen Verständigung und sogar Russland, China und die USA reden miteinander im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung, auch wenn das unschöne Töne sind, aber sie reden miteinander. Also die Universalität hat die UNO immer noch und deshalb ist sie auch meiner Meinung nach heute immer noch neutralitätspolitisch gesehen unbedenklich.
Die Schweiz gehört ja neben den USA mit New York, Österreich mit Wien und der Schweiz mit Genf zu den drei Hauptsitzen der UNO. Hat das auch Einfluss auf die Sichtweise der Schweizer auf die UNO in puncto Neutralität, also quasi in Stein gemeißelte Bedeutung der neutralen Schweiz als Sitz des universellen Gremiums UNO?
Ja und nein. Ja, weil die Schweiz natürlich stolz ist auf ihre Tradition, auch als Sitz internationaler Vereinigungen fungieren zu können. Und dafür ist die Neutralität ein wichtiger Bestandteil davon. Also auch Wien hat sich ja zu einem internationalen Treffpunkt gemacht. Und es gibt sogar Organisationen wie die OPEC, zu der Österreich gar nicht dazugehört, die sich aber dafür entschieden hat, Wien als ihren Hauptsitz zu nehmen, weil Österreich sich auch seit 1955 als neutraler Staat behaupten konnte, respektive auch neutral wahrgenommen wurde und dasselbe für die Schweiz und für Genf als Sitz internationaler Organisationen. Das Interessante an Genf und der UNO ist ja, dass dieser zweite oder dritte Sitz der UNO in Genf ist, weil Genf vorher Sitz des Völkerbundes war. Und der Völkerbund, der wurde ja nach dem Ersten Weltkrieg gegründet in 1919 und damals war die Schweiz Mitglied des Völkerbundes und zwar Gründungsmitglied des Völkerbundes und hat sich schon damals per direktdemokratischer Abstimmung dafür entschieden, dem beizutreten. Und der Völkerbund war, das muss man auch sagen, eigentlich auch ein Selbstverteidigungsbund. Die Schweiz hat sich aber bei Beitritt ausgeboten, also hat an den Völkerbund übermittelt, dass die Schweiz beim Völkerbund mitmacht, aber unter Wahrung ihrer Neutralität. Und der Völkerbund hat dann gesagt, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, erwarten aber, dass sich die Schweiz solidarisch dann mit dem Völkerbund verhält und so hat man dieses Verhältnis zueinander eigentlich besprochen, aber nicht klar gemacht, was es denn eigentlich bedeutet. Und diese Dynamik, dass die Neutralität immer wieder da ist und immer wieder angesprochen wird, aber häufig nicht definiert ist und vor allem nicht ausbuchstabiert, was es denn jetzt im konkreten Fall bedeuten soll, die sehen wir die ganze Zeit. Und dann eben das Interessante an Genf ist, dass dann 1945, als der Völkerbund dann auch eben aufgelöst wurde und die Völkerbundsgebäude und die ganzen Ländereien, die er besaß in Genf, die wurden dann einfach zu der UNO überschrieben, aber da hat dann die Schweiz gesagt, der UNO, da treten wir aber nicht bei, aber wir haben gar kein Problem damit, dass die UNO einen ihrer Sitze in Genf hat. Also man sieht schön dieses Spannungsverhältnis, das es immer gegeben hat und das immer auch wieder aufs Neue verhandelt werden musste intern in der Schweiz und eben drum wird es auch im Moment wieder neu verhandelt. Ich habe die Hoffnung, dass die Neutralität der Schweiz bestehen bleibt und auch gestärkt wird. Ich bin ein Befürworter der Neutralitätsinitiative, aber das Faktum, dass die Bedeutung der Neutralität immer wieder neu verhandelt wird, das ist alt und es geht einfach jetzt im Moment weiter.
Die Schweiz verweigert Munitionslieferungen in die Ukraine, die aus Schweizer Produktion stammen. Andererseits sagten Sie, sie beteiligen sich trotzdem auch an den Sanktionen in gewisser Weise. Ist diese ja dann doch ziemlich konsequente Verweigerungshaltung der Schweiz, was die Munition anbetrifft oder beispielsweise Panzer, die Deutschland nicht liefern darf in die Ukraine, ist das die gute alte Schweizer Neutralität?
Ja, also das ist vor allem die gute alte Schweizer Neutralität, wie die momentane Schweiz sie verstanden haben möchte. Sie möchte ihre Neutralität nur im militärischen Raum verstanden haben, hat dort aber jetzt zum Glück gesagt, sie wird sie konsequent umsetzen. Denn es gab auch da Kräfte in der politischen Schweiz, die sagten, nein, wir müssen dieses Verständnis ändern und die Weitergabe von Schweizer Munition oder von Panzern und so weiter auch erlauben, wenn es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt. Aber diese Kräfte sind einer Mehrheit unterlegen, die gesagt haben, nein, also wir sind schon dazu verpflichtet, mindestens die militärischen Grundzüge der Neutralität, die ja auch im Völkerrecht verankert sind, in den Haager Konventionen, dass wir die aufrechterhalten und uns eine völkerrechtliche Neutralität im militärischen Raum sicherstellen. Und da steht die Schweiz momentan. Wobei unsere Regierung sagt, wir halten uns an alle völkerrechtlichen Verpflichtungen, Haager Konventionen und so weiter. Und drum muss man uns als neutral anschauen. Und Russland sagt dann, ja, aber liebe Schweiz, das ist mir egal. Du bist marginal ein bisschen weniger feindlich uns gegenüber eingestellt als Deutschland oder Frankreich. Aber schlussendlich geht es um die politische Situation und nicht um die militärische. Und politisch hast du dich entschieden und drum sehen wir dich nicht mehr als befreundeten Staat, sondern als unfreundlichen Staat an. Dann reklamiert aber die Schweiz und sagt, nein, nein, aber wir halten uns ja an Haager Konventionen. Und so sieht man, wie die heutige Schweizer Regierung ein enges legalistisches Verständnis der Neutralität fährt und auch in die Zukunft tragen will, währenddem Leute wie ich und andere Kollegen sagen, nein, wir müssen politisch eine neutralere Haltung nach außen, eine neutralere Außenpolitik machen, damit wir von den Großmächten auch als mehr oder weniger neutral wahrgenommen werden, denn Wahrnehmungen in internationalen Beziehungen ist alles. Da kann sich die Schweiz noch lange hinter Legalismen stellen. Wenn die Großmächte einen so nicht wahrnehmen oder das Umland einen nicht als neutral wahrnimmt, dann verwirkt man viele der Vorteile, die man eigentlich durch die Neutralität hätte. Und diese Diskussion, die ist im Moment im Gange.
Als Schweizer werden Sie vielleicht über meine nächste Frage lachen, aber ist die Schweizer Garde des Vatikans eine Verletzung der Schweizer Neutralität?
Es ist eine gute Frage. Nein, sie ist keine Verletzung der Neutralität, weder nach den Haager Konventionen noch nach den meisten politischen Interpretationen, denn es handelt sich bei den Schweizer Garden ja um Söldner. Das sind Leute, die im Dienste des Auslands stehen. Also das Söldnertum wurde zwar von der Schweiz verboten und abgeschafft, aber mit den Ausnahmen, die Garde ist nicht die Schweizer Armee. Es sind zwar alles Männer, die in der Schweizer Armee gedient haben. Das ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt dort hineinkommt. Aber das ist eine private Vereinigung und das Völkerrecht sagt an keiner Stelle, dass ein neutraler Staat dazu verpflichtet ist, Söldner davon abzuhalten, also Bürger davon abzuhalten, sich in fremde Dienste zu begeben. Es ist einem neutralen Staat nicht erlaubt, selber militärisch im Ausland tätig zu werden und das Ausland zu unterstützen. Was aber die Bürger tun, das regeln die Haager Konvention oder andere Vereinbarungen nicht.
Bei der Recherche zu unserem Gespräch ist mir aufgefallen, dass unterschieden wird in der Wissenschaft zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Ist das ein Schlupfloch?
Nein, es ist einfach ein Teil der Analyse. Also Neutralität ist in ihrem Prinzip ein politisches Mittel eines Staates, aber nicht nur eines Staates, also auch von Personen. Also wir reden ja auch im privaten Bereich davon, dass wenn zwei sich streiten, dann werde ich keine Position ergreifen und ich bleibe befreundet mit beiden Gruppen. Also sich neutral zu verhalten, das ist einfach ein soziologisches Phänomen. Jetzt hat sich die Neutralität, wie wir sie heute kennen, also gerade in Europa, über viele Jahre im Völkerrecht entwickelt. Also das sind Normen, die gehen 800-900 Jahre zurück eigentlich und haben eine lange Tradition, gerade auch auf hoher See. Also die Grundzüge des Neutralitätsrechts haben sich eigentlich als maritimes Recht entwickelt. Welche Ware darf ein Staat auf hoher See handeln mit kriegstreibenden Staaten? Also der Neutrale ist eben nicht im Krieg, sondern die Handelspartner sind im Krieg miteinander. Was darf man handeln, was nicht? Und was dürfen die kriegsführenden Staaten konfiszieren und was nicht. Das hat sich dann weiterentwickelt und auch die Neutralität auf dem Land, wie wir sie heute verstehen, und die Idee von einem Pufferstaat hat sich entwickelt. Die Haager Konventionen von 1899 und 1907 waren dann so quasi der Zenit dieser Entwicklung, dass man auch tatsächlich in großen multilateralen Verhandlungen und schlussendlich multilateralen Abkommen die Regeln der Neutralität zu Papier gebracht hat und unterschrieben hat. Und das ist das, was wir heute meinen, wenn wir von Neutralitätsrecht sprechen, also was sich da über lange Jahre im Völkerrecht entwickelt hat. Aber die soziologische Komponente, wenn Krieg herrscht oder wenn Konflikt besteht zwischen zwei oder mehreren Parteien, dass es dann Parteien geben kann, die sich nicht in diesen Streit begeben wollen, wollen, sondern mit allen Parteien in einem guten Einverständnis verbleiben wollen. Diese soziologische Komponente, die bleibt natürlich erhalten und die ist davon jetzt nicht direkt betroffen. Und wenn wir von der Neutralitätspolitik sprechen, dann reden wir davon, wie Staaten sich politisch zu den Streitereien von anderen Staaten stellen wollen. Und da gehört das Neutralitätsrecht dazu. Und die Staaten schauen natürlich schon, was das Neutralitätsrecht besagt im Völkerrecht. Aber sie können dann selber natürlich auslegen, was bedeutet das für meine Außenpolitik. Und man sieht wunderbar, wie Staaten sich da sehr schnell, sehr fest widersprechen. Also eben die Schweiz hat nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, UNO-Beitritt ist nicht kompatibel mit der Neutralität, wir werden nicht beitreten. Österreich hat 1955 entschieden und unterschrieben, wir werden eine Neutralität führen wie die der Schweiz. Und ist 1955 sofort der UNO beigetreten und hat natürlich in ihren außenpolitischen Konzeptionen dann sofort erklärt, warum das nach österreichischer Lesung absolut vereinbar ist mit der Neutralität. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Schweiz gelogen hat oder Österreich gelogen hat. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass die zwei verschiedene Interpretationen davon hatten, was das bedeutet und darum verschiedene neutrale Außenpolitiken führten und auch heute noch führen. Und das ist schlicht und ergreifend normal.
In unseren heutigen Tagen kommen wieder lateinische Sprichwörter zur Aufführung, wie si vis pacem, para bellum, also wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, oder Wilhelm Buschs bewaffneter Friede. Ist dieses Diktum, das jetzt gerade in der aktuellen Debatte wieder hochkommt, der Friede muss bewaffnet sein, wie ist das mit der Neutralität oder mit einer Sicht auf Neutralität vereinbar?
Es ist dahingehend vereinbar, mir als Pazifist widerstrebt es zwar, aber es ist halt einfach so, dass Neutralität in ihrem Kern eigentlich kein pazifistisches Prinzip ist. Die Neutralität ist das Prinzip, dass man sich nicht den Kriegen anderer Mächte automatisch anschließt, sondern dass man Abstand hält und man wählt. Aber es gibt genügend Beispiele in der Geschichte, dass Staaten, die Neutralitätspolitik betrieben haben, viel Krieg geführt haben. Also ein ganz wichtiger Staat sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die hatten auch eine neutrale Außenpolitik seit George Washington, der das 1793 ausgerufen hat. Und eigentlich bis 1941 waren das quasi über 150 Jahre hinweg, war Neutralität eine der außenpolitischen Maximen der Vereinigten Staaten. Aber sie haben diese Neutralität immer auf Europa bezogen. Wir machen nicht in den dummen Kriegen der Europäer mit. Hat aber auch bedeutet, wir machen unsere eigenen Kriege. Wir machen dort Krieg, wo es etwas bringt. Und das ist auch in der Neutralität der Schweiz eigentlich, also die Friedfertigkeit ist nicht ein zwingender Bestandteil der Neutralität. Umgekehrt, viele Lesungen der Schweizer Neutralität besagen, dass die Schweiz ihre Neutralität verteidigen können muss. Die bewaffnete Neutralität muss ein Teil sein. Also wenn angegriffen, dann muss die Schweiz dazu in der Lage sein, einen angreifenden Staat zurückzudrängen und ihr Territorium zu verteidigen. Und deshalb hat sich die Schweiz auch über lange Jahre hinweg sehr mit Militärgütern zugedeckt und hat auch eine Militärindustrie, weil das Verständnis der Neutralität war, nein, sie ist eben, also sie bedingt auch, dass man militärisch Gewalt anwenden können muss. Aber nur zur Selbstverteidigung, nie zur Verteidigung anderer Staaten. Also die Neutralität widerspricht in dem Sinne nicht einem Militärgedanken, sondern sie widerspricht der kollektiven Selbstverteidigung. Die Schweiz und neutrale Staaten lehnen es ab, andere Staaten verteidigen zu gehen oder anzugreifen, sondern Selbstverteidigung passiert alleine zu Hause. Das ist der Unterschied. Aber es ist nicht per se eine pazifistische Grundhaltung.
Wie neutral ist die Schweiz? Wir waren dazu im Gespräch mit dem gebürtigen Schweizer Pascal Lotter, der seit 2019 als Professor für Neutralitätsstudien an japanischen Universitäten lehrt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Lotter.
Vielen Dank.
Das war Krieg und Frieden vom 11. November 2025 im Kontrafunk. Sie können die Sendung auf unserer Internetseite nachhören. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns an die Adresse info@kontrafunk.radio. Ich hoffe, Sie bleiben sowohl unserer Sendung als auch unserem Sender treu. Ein herzliches Auf Wiederhören wünscht Andreas Peter.